Hallo, ich bin Dortje. Und Familie ist für mich immer da, wo Kinder sind. Und diese Familien sind so unglaublich bunt und vielfältig. In diesem Podcast stelle ich dir ganz unterschiedliche Familien und ihre Geschichten vor. Denn so unterschiedlich die Familien sind, so unterschiedlich sind auch die Hürden, die sie als Familie zu meistern haben. Und ich spreche mit ExpertInnen und mit AktivistInnen, die sich für die Rechte queerer Familien einsetzen. Familie Queer Gedacht, der Podcast rund um das Thema queere Familien. Willkommen zur dritten Folge. Für diese Folge habe ich mich mit Silke und Editha getroffen. Die beiden kenne ich von einem Frühstück, das ich seit mehreren Jahren veranstalte. Wir treffen uns monatlich mit verschiedenen Regenbogenfamilien, einfach um zusammenzusitzen, um uns zu unterhalten, damit die Kinder einen Raum haben, in dem sie Regenbogenfamilien als Norm erleben. Und für uns Eltern natürlich auch, um uns auszutauschen und unsere Erfahrungen zu teilen. Mit Silke und Editha hatte ich ein sehr lustiges und anregendes Gespräch. Unter anderem haben sie mir von ihren Erfahrungen mit dem Jugendamt berichtet. Einerseits fand ich es mega cool, dass sie sich gewehrt haben und gegen die Diskriminierung aktiv vorgegangen sind. Und andererseits fand ich es ganz schön erschreckend zu hören, was dann doch beim Jugendamt ihnen widerfahren ist. In dem Rahmen erzählt Silke von dem Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, den es in Hamburg gibt. Der ist von 2017 und wird zurzeit überarbeitet. Die alte Version verlinke ich euch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Silke und Editha.
Ja, also herzlich willkommen Silke, herzlich willkommen Editha in meinem Podcast, aber bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Voll cool und schön, dass ihr mich hier empfangt und mir ein bisschen was von eurer Geschichte erzählen mögt. Vielleicht starten wir damit, dass ihr euch selber einmal vorstellt und eure Familie, wer da so alles zugehört.
Ja, also ich bin Silke, ich werde bald 38 Jahre. Ja, zu meiner Kernfamilie gehört meine liebe Frau Editha und unsere beiden tollen Kinder Ava und Mio. Und dann gibt es noch eine liebe Mama und eine große Schwester. Genau, das sind so. Und meine Nichte.
Wie alt sind die beiden jetzt?
Die sind 16 Monate. Heute, ne?
Ja. Genau, ich bin Editha. Ich bin 32. Und ja, zu meiner Kernfamilie gehört auch meine liebe Frau Siki und unsere beiden Zwillinge. Und ansonsten gibt es auch bei mir noch weitere Familie, genau. Also ich bin mit drei Geschwistern groß geworden und meine Mama.
Wie lange kennt ihr euch denn schon?
Wir kennen uns seit 2012 und genau, 2013 sind wir als Paar dann zusammengekommen. Anfang 2013. Also fast 10 Jahre als Paar zusammen.
Ganz schön lange Zeit, krass.
Ja, sehr lange. Fühlt sich aber nicht so lange an, nein.
Und war für euch von Anfang an klar, dass ihr irgendwie, also dass die Perspektive Familie ist? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt zusammen, aber so als Einzelperson? Oder habt ihr das irgendwie früh besprochen oder hat sich das so also entwickelt mit der Zeit?
Für mich war es eigentlich nicht so wichtig, mal eine Familie zu gründen. Ja, es hat sich aber dann mit Editha nach und nach verändert. Also je deutlicher wurde, dass wir wirklich zusammenbleiben wollen, war dann auch irgendwie klar, dass wir heiraten wollen. Und wir haben letztlich geheiratet, um den ganzen Prozess bezüglich Kinder bekommen zu vereinfachen. Also das war dann schon recht schnell klar. Also was heißt schnell? Wir sind 5 Jahre verheiratet auch schon, stimmt. Ja, genau.
Das heißt, das war für euch so die Vorbereitung auf Kinderkriegen, dass ihr habt ihr geheiratet oder war das noch die eingetragene?
Das war die eingetragene Lebenspartnerinnschaft da noch, aber das war genau in dem Jahr, wo das umgestellt wurde. Mhm. Aber ja, mittlerweile sind wir auch verheiratet, wir haben das dann noch nachträglich.
Ach ja, habt ihr?
Mhm. Ja.
Wir haben uns da bisher mal gegen entschieden, weil wir gelesen haben, dass man dann eine Ledigkeitsbescheinigung einreichen muss und wir das so hochgradig absurd finden, dass man...
Ja, so, doch, mussten wir. Ja,
man muss da irgendwie alle Unterlagen neu einreichen, als würde man ganz frisch heiraten, unter anderem eine Ledigkeitsbescheinigung, wo wir dachten, wir sind immer nicht ledig.
Vor allem, also unser Hochzeitsdatum, wo wir eben auch gefeiert haben, das taucht nirgendwo mehr auf. Wir sind jetzt also ja eigentlich per Gesetz sind wir ja erst seit 2020 verheiratet.
Ja.
Ach, und die eingetragene Lebenspartnerschaft ist ganz...
Die steht in der Heiratsurkunde, steht die unten ganz klein drin, aber...
Ohne Datum und so.
Ich glaube, mit Datum sogar, aber ja. Das offizielle Heiratsdatum ist dann halt immer 2020.
Okay, ja. Ja, das macht es ja deutlich, dass es doch nur so ein Ersatzkonstrukt war, ne, und nicht wirklich eine Ehe.
Ja.
Gleichwertig, ja, okay. Und du sagtest jetzt, Silke, dass ihr habt geheiratet, weil irgendwie dann sich rausstellte, so Familie ist irgendwie die Perspektive. Hat es tatsächlich faktisch dann was verändert für eure Familienplanung? Also im rechtlichen Sinne? Oder wo war das der, oder war es mehr so ein Gefühlsding, dass ihr dachtet, das ist so der erste Schritt vor?
Ich glaube, tatsächlich ja in der Klinik, wo wir dann letztlich waren, schon einiges vereinfacht. Also so in diesem Vorgespräch hieß es dann so, naja, sie sind ja auch die Ehepartnerin und das hatte man schon so das Gefühl, so ein bisschen ernster genommen zu werden, dass es jetzt nicht mehr aus einer Laune heraus ist. Rechtlich weiß ich nicht, da bist du immer ein bisschen die...
Ja, ich glaube, das hat sich ja irgendwie auch geändert. Also ich war damals noch auf dem Stand, dass das notwendig ist, um die Adoption zu vereinfachen. Ich weiß aber gar nicht, ob es tatsächlich, also jetzt ist es ja auch ohne Ehe, also
möglich,
kann man ja auch möglich zu adoptieren. Und ich dachte damals, dass das halt eben noch nötig sei.
Ja, okay.
Ja. Genau, aber die Ehe, also was sie vor allen Dingen gebracht hat für uns, war ja so dieses, nochmal so ein stärkeres äußeres Coming Out. Also es war halt definitiv leichter, akzeptiert zu werden, wenn wir gegenseitig von unserer Frau gesprochen haben.
Das stimmt, ja. Es gibt dann nicht diese zweifelnden oder diese fragenden Blicke, meine Freundin, was könnte sie damit meinen, sondern so meine Frau und dann war gleich klar.
Mhm.
Das habe ich wirklich sehr viel einfacher und angenehmer empfunden.
Ja, ich auch.
War mir vorher auch nicht so klar, dass es mir auch so leicht fallen würde, über meine Frau zu sprechen, aber es fühlt sich irgendwie echt richtig gut an.
Ah ja, okay. Weil vorher dann die Freundin so zweideutig war quasi.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Naja, manche Leute sind ja einfach so, was sie halt nicht verstehen wollen, verstehen sie halt auch. Und wenn ich von meiner Partnerin spreche oder von meiner Freundin, dann wird halt eben oftmals noch kein romantischer Hintergrund vermutet.
Ja, Partnerin ist wahrscheinlich noch eher ein.
Partnerin eher, aber selbst da auch
vielleicht manchmal nicht. Partnerin.
Genau.
Das heißt, ihr wart dann, also habt jetzt vor 5 Jahren euch dann verpartnert und hatte da dann eben auch schon den Kinderwunsch, habe ich jetzt rausgehört. Aber dann hat es ja noch eine Weile gedauert, wenn die jetzt 16 Monate sind.
Genau, wir haben dann, erstmal wollten wir ja eine schöne Hochzeitsreise machen, aber nicht direkt in unserem Hochzeitsjahr, einfach weil, ja, kein Geld da war, sag ich mal, und auch keine Urlaubstage mehr. Das haben wir dann 2018 gemacht und hatten da halt auch gesagt, vorher machen wir auf gar keinen Fall, fangen wir nicht mit Versuchen an. Und dann... bin ich ja auch erst quasi ins Rennen gegangen und hatte halt ein paar Versuche, also in der Klinik, was aber eben nicht geklappt hat.
Wart ihr hier in Deutschland in der Klinik?
Oder? Ja, genau, hier in Hamburg auch.
Ah ja.
Genau, und dann hatte ich sehr stark, also einen Bandscheibenvorfall irgendwann und hatte einfach wirklich sehr starke Schmerzen, auch wirklich über einen sehr langen Zeitraum. Und in der Zeit habe ich dann irgendwie immer mehr gemerkt, ich möchte das nicht weiter ausprobieren und war natürlich ein Prozess und dann habe ich irgendwann, ich glaube im Sommer 2020, habe ich zu dir gesagt, ich bin raus aus dem Business. Und dann hat es aber nochmal wieder ein bisschen gedauert, bis ich dann auch so weit war und gesagt habe, so jetzt kannst du das, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir in so eine Konkurrenzsituation kommen, wer ist die bessere biologisch geeignete Frau dafür, total bescheuert, aber irgendwie war ich in so einem Strudel auf einmal. Und das hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich mich davon befreien konnte. Und dann, ich glaube, Herbst. Ja, und dann hat es ja auch echt super schnell geklappt.
Und was war für euch die Auswahl der Klinik und dieses Ganze? Also war für euch völlig klar, wie das geht so mit Schwangerwerden als zwei Frauen? Nicht. Ja, okay.
Nee, gar nicht.
Also das hat ja dann eben auch noch mal viel länger gedauert.
Das hat auch richtig Zeit gekostet.
Das hat bestimmt uns mindestens ein Dreivierteljahr gekostet, überhaupt diese technischen Details, sage ich jetzt mal, halt rauszufinden.
Ja.
Weil, also klar, in Hamburg gibt es durchaus Beratungsangebote und wir waren dann halt auch eben bei Beratungsstellen, aber...
Was waren das für Beratungsstellen?
Bei Pro Familia waren wir. Ich glaube, letztendlich waren wir, glaube ich, bei der falschen Beraterin. weil Also in der Beratung wollten sie dann halt mit uns darüber, ja, über so emotionale Themen sprechen. Also wer soll schwanger werden, wer soll Mama und wer soll Mami werden und so. Und das waren so alles Themen, die hatten wir geklärt. Also wir brauchten wirklich nur so
eine Anlaufstelle.
Welche Klinik ist geeignet? Wo findet man Spender? Wo kann man sich auch nochmal einfach darüber Gedanken machen, soll es eine private oder eine anonyme Samenspende machen. Das waren eher unsere Fragen.
So ganz pragmatisch.
Ganz, ja, technisch pragmatisch. Und niemand hat uns da irgendwie weiterhelfen können. Und wir wussten auch gar nicht, wo wir uns so hinwenden sollen, weil die Beratungsstellen, wo wir waren, da, wie gesagt, da ging es eher um so emotionale Klärungsthemen, die wir für uns geklärt hatten. Und so das Technische, bis wir eine Klinik gefunden hatten, bis wir dann halt eben auch eine Samenbank gefunden hatten und so. Das hat mindestens nochmal ein Dreivierteljahr bis ein Jahr gedauert.
Ja.
Ja, krass, ja.
Also
wir haben uns jetzt auch nicht permanent drum gekümmert, muss man auch sagen, ne? Aber es war einfach irgendwie schwierig. Ja. Und dann hat man es immer wieder so ein bisschen
weggeschoben.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Und wie seid ihr dann fündig geworden?
Wir haben tatsächlich dann einfach mal so Internetrecherche gemacht und dann halt eben, also die Klinik, wo wir jetzt waren, die haben offensiv damit geworben, halt lesbischen Paaren.
2018, ja?
Ja. Mhm. Naja, nee, das war dann schon 19.
Ja, das war 2019,
genau. Ja. Genau, die haben offensiv damit geworben. Ich würde jetzt mal sagen, so ganz queer-friendly waren jetzt da nicht, also für die ist es ein Business und es ist okay und für sie sind halt eben lesbische Paare sind halt ein Business Case, weil da können sie mit Geld machen und so ein bisschen hat sie es auch angefühlt. Also am Anfang waren halt eben auch noch die Dokumente nicht gegendert und so, also ich musste dann immer noch als Ehemann unterschreiben, also wo ich denke, okay Leute, ihr schreibt halt eben explizit, dass ihr lesbische Paare unterstützt und dann kriegt ihr es noch nicht mal hin, irgendwie Dokumente zu gendern. Also, naja.
Ja, okay.
Gut, aber du hast es ja angesprochen.
Ich habe es angesprochen und es wurde geändert.
Damit man die Kundin nicht verliert vielleicht.
Genau. Aber ansonsten, es war also von der Behandlung und so, war es jetzt alles gut. Genau, und da war dann halt, also mit der Klinik stand dann halt auch eben fest, welche Samenbank es werden soll.
Das hängt dann zusammen, ne?
Oder
das
hängt zusammen, genau. Die haben einfach zwei Samenbanken, mit denen die zusammenarbeiten und wir haben uns dann halt eben für eine entschieden. Und wir wollen, also das zum Beispiel, dass es eine anonyme Samenspende wird, das war für uns auch relativ schnell klar. Also wir hatten noch ganz kurz mal überlegt, vor allen Dingen du ja irgendwie
noch mal nicht mehr vorstellen können.
Eine private Samenspende, aber so richtig.
Du warst gar nicht dafür und dann war es auch schnell geklärt, ja.
Ja.
Okay, ja.
Ja, also letztendlich, wir haben eine dänische Samenbank, aber das war irgendwie für uns ganz glücklich, weil die hatten gerade, als wir angefangen haben mit dem Kinderwunsch, eine Niederlassung dann hier in Hamburg gegründet.
Ach.
Und dadurch war das ja dann, ist das rechtlich ja einfach einfacher, weil mit dieser, ist es ja offiziell nur eine halb anonyme Samenspende und so. Mhm. Und das ist einfach leichter, wenn halt eben die Samenbank.
Ach stimmt, in Dänemark kann man ganz anonym, ne? Dass man auch nach 18. Geburtstag die nicht, und in Deutschland muss man aber die Identität des Spenders muss nach dem 18. Geburtstag irgendwie freigegeben werden, ne? Ist das so?
Ja, genau. Okay.
Ah ja,
alles klar. Ihn dann kontaktieren, ne?
Ja.
Ja, ja. Ich versuche mir gerade das vorzustellen, also weil ich gerade die Zeit nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe, aber du hattest es eine Zeit versucht, das hat dann nicht funktioniert. Genau. Und dann
2019 war quasi mein Jahr.
Und dann hat Edita übernommen.
Ja.
Genau, und dann hat das bei dir aber ja relativ schnell geklappt, sagtest du. Ne? Das heißt, wie viele Versuche habt ihr so insgesamt gebraucht? Wisst ihr das noch?
Insgesamt waren es 8.
8, okay. Weil das geht auch ganz schön ins Geld dann, ne? Oder nicht?
Ja.
Und da wird nach wie vor ja nichts, gibt es keine Unterstützung auch nicht als Ehepartnerin.
Also in unserem Fall gibt es halt keine Unterstützung. Das ist ja halt auch eine Krux, weil wir sind halt eben biologisch gesund und man müsste uns krank machen, damit wir Geld von der Krankenkasse bekommen. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht.
Aber man würde als lesbisches Paar, wenn jetzt das aufgrund von, was weiß ich, undurchlässigen Eileitern oder sowas.
Ja, aber das wäre was anderes.
Dann würde es die Krankenkasse zahlen, auch für ein lesbisches Paar.
Ja. Teilweise.
Ja.
Und das war in unserem Fall halt nicht möglich, aber einfach, weil wir halt biologisch gesund sind.
Genau.
Ja.
Ja.
Genau. Aber von der Krankenkasse gibt es dann eben nichts. Ja, was ja auch, also was ich auch gut finde letztlich, ne? Also, weil wir jetzt irgendwie ein Frauenpaar sind. Wäre ja blöd, wenn da jetzt irgendwie im Katalog hier
stehen würde. Fruchtbarkeitsstörung oder sowas. Ja. Ist es ja halt nicht.
Nee, das nicht. Man kann natürlich schon überlegen, ob man politisch grundsätzlich alle Menschen bei der Gründung einer Familie auch finanziell unterstützen möchte. Genau. So, ne?
Aber Krankenkasse ist wahrscheinlich nicht, aber irgendwie einen Topf könnte es dafür geben.
Ja, das stimmt.
Sicherlich, aber ich glaube nicht die Krankenkasse.
Okay. Nee, genau. Ich frage mich auch, ob es politisch gesehen die Krankenkasse sein muss, sondern oder ob es halt nicht einfach auch einen Fonds gibt, wo man dann halt auch eben, je nach Einkommen finde ich halt auch deutlich oder klar machen muss oder Anträge stellen kann. Das finde ich schon sinnvoller. Ich meine, generell würde ich sowieso sagen, es muss unterstützt werden, weil es einfach wirklich teuer ist.
Habt ihr da Größen, also würdet ihr sagen, oder?
Also ich würde sagen, jetzt pro Versuch.
Also pro Versuch, also der Samen hat um die 500 Euro gekostet, plus nochmal 250 Euro Transport.
Also ich hätte jetzt Pi mal Daumen gesagt, pro Versuch etwas über 2000 Euro.
Ja, genau. Alles in allem kann man schon rechnen.
Ja. Und das ist für eine einfache Insemination dann, ne? Ja, das heißt, der Samen ist tiefgefroren, wird dann irgendwie aufbereitet und dann direkt in die Gebärmutter gespritzt, ne? Aber sonst nichts weiter. Also keine Hormongaben, gar nichts.
Nur diese Spritze, die man halt, keine Ahnung, 12 Stunden vor der Behandlung sich gibt, um den Eisprung halt dann auszulösen.
Ja. Ich überlege gerade, wie wir jetzt von da aus weiterkommen. Also doch, klar. Du warst dann, also dann hat es geklappt und dann Zwillinge.
Ja, genau.
Tada.
Das war eine kleine Überraschung. Also
bei du hattest es dir schon, irgendwie hattest du es dir schon gedacht.
Ja, irgendwie, aber ehrlich gesagt auch nicht. Also man kriegt ja halt immer vor der Insemination, wird ja auch immer nochmal irgendwie überprüft. Ultraschall. Und da war es halt eben so, dass zwei Eizellen ziemlich gleich groß waren.
Eibläschen.
Eibläschen heißt das?
Okay.
Ja. So, was natürlich eine gewisse Chance beinhaltet. Aber ich war halt immer so, bei mir in der Familie gibt es also bekannterweise keine Zwillinge. Mhm. Bei Silke schon. Deswegen dachte ich immer, wenn Zwillinge, dann Herr Silke.
Epigenetik.
Genau. Mhm. Ja, nee, nun hat es mich getroffen.
Ah ja, ja, verrückt.
Ja, Silke hat sich schon, also beim ersten Ultraschall war sie mit dabei. Sie hat sie, glaube ich, vor dem Arzt hast du sie noch entdeckt.
Ja, meine Reaktion war so, bleibt das jetzt so?
Da ist doch noch eins.
Da sind zwei.
Ja, schön. Hättet ihr sonst nochmal einen zweiten Versuch? Also hättet ihr eh zwei Kinder haben wollen und hättet ihr nach euren ersten Erfahrungen das dann auch nochmal probiert?
Ja.
Ja, genau. Wir hatten jetzt auch gesagt, wenn es jetzt ein Einling geworden wäre, dann wäre jetzt ja im Grunde so langsam schon wieder die Zeit, dass wir es wieder versuchen würden und sind jetzt gerade froh, dass das nicht so ist.
Dass es nicht sein muss. Ah ja, okay. Ja, ist ja schön, ja.
Ja, weil die Zeit natürlich ist schon halt anstrengend mit diesem, dass man ja halt eben auch so ortsgebunden ist, beziehungsweise dann halt eben ist halt klar, okay, wenn wir im Urlaub sind und genau dann halt der Eisprung ist, dann kommt halt eben, gibt's keinen Versuch und so.
Ah, okay.
Dann muss man wieder auf den nächsten Zyklus warten. Das ist halt einfach, es ist nervig, es ist anstrengend und ja, ist schon jetzt ganz gut, dass wir jetzt nicht wieder da ins Business einsteigen müssen.
Ja,
das ist jetzt vorbei.
Ja. Ja, okay. Und so rund um Schwangerschaftsbegleitung, Geburt, Krankenhaus, ich weiß nicht, wo ihr wart im Krankenhaus.
Ja.
Gab es da irgendwas, was so spezifisch für euch als Frauenpaar oder habt ihr das Gefühl, ihr seid da ganz normal mitgelaufen, so wie man das?
Das war
eigentlich also normal. Also jetzt auch beim Frauenarzt oder so war das jetzt kein Problem. Silke konnte auch mal bei den Untersuchungen immer mit dabei sein.
Ja.
Also auch mit in Corona-Zeiten und so ging das immer. Ja, beim Geburtsvorbereitungskurs, da waren wir das einzige Frauenpaar.
Mhm.
Ich sag mal so, die Hebamme hat das durchaus ein bisschen berücksichtigt, aber vor allen Dingen halt bei uns immer durch die Zwillinge. Also das war so ein bisschen.
Das war eigentlich immer das extra
Thema. Ja, das war das extra Thema immer so wie.
Aber ja, okay.
Ja, in der Klinik jetzt war auch, also in der Klinik hatten wir gar keine Probleme.
Und in dem Ganzen danach, also ich meine, ich weiß nicht, wie ist euer Freundinnenkreis so aufgestellt? Gibt es da kleine Kinder? Hattet ihr da irgendwie Kontakt? Gibt es da andere lesbische Paare vielleicht mit oder andere queere Paare mit Kindern? ist das wichtig für euch überhaupt oder ist euch das eh egal? Also
in unserem Freundeskreis gibt es jetzt im Engeren keinen, also es gibt ein paar queere Paare, aber alle ohne Kinder.
Mhm. Genau.
Also ich finde es einfach, also ich merke immer, dass ich jetzt so ein bisschen mehr das Bedürfnis nach Austausch auch mit queeren Paaren habe, vor allem halt mit Eltern, also mit Frauenpaaren, würde ich jetzt mal sagen. Um halt den Kindern auch ein Stück Normalität zu zeigen. Also halt, weil natürlich die Kinder, jetzt merken sie es noch nicht, aber irgendwann werden sie es halt schon auch gespiegelt bekommen, dass sie halt eben nicht, in Anführungsstrichen, nicht in einer konventionellen, also mit konventionellen Eltern aufwachsen, sage ich jetzt mal so, sondern halt eben zwei Mamas haben. Das wird denen früher oder später gespiegelt werden und da finde ich es eigentlich für die Kinder ganz gut, wenn sie halt einen Raum haben, wo das halt nicht in Frage gestellt wird, nicht als besonders markiert wird, sondern wo es einfach so ist, wo halt eben noch andere Kinder sind, die genauso aufwachsen. Und das finde ich so für ihr Aufwachsen wichtig. Und da ist jetzt so mein Bedürfnis ein bisschen mehr dahingehend. Genau. In der Kinderwunschplanungszeit oder in der bei den Versuchen wäre es natürlich auch toll gewesen, andere zu kennen, die halt in ähnlichen Situationen sind, einfach um zu wissen, ist das normal, mal so, wo seid ihr, wie macht ihr das, also einfach um da den Austausch zu haben, aber gut, hatten wir nicht, da sind wir alleine durchgegangen. Genau, aber jetzt sollen es die Kinder, finde ich, da würde ich es schön finden, wenn es da so ein Ort gibt. Also natürlich für uns auch, es ist eine, ich meine, jedes Dokument, was man ausfüllt, muss man erstmal gefühlt durchstreichen, Mutter, Vater und darunter schreiben Mutter, Mutter.
Absolut, ja.
Also es ist egal, wo es ist, also Kita-Anmeldung, bei jedem Arztbesuch, Physiotherapie, überall, da steht immer Mutter, Vater. Und ich denke mir so, es ist doch so einfach, man kann auch Elternteil 1 und Elternteil 2 dahin schreiben. Und schon ist es inklusiver. Und
Ich finde ja auch immer unabhängig von queeren Eltern, also ich meine, es gibt ja auch einfach Kinder, die wachsen halt nun mal nicht bei Mutter, Vater auf. Also das ist ja total breit, ne?
Ja.
Und ja auch mitunter aus Gründen, die irgendwie für die Kinder traumatisch sind, dass sie dann immer wieder drauf gestoßen werden. So, ne? Hier, du bist übrigens...
Ja, du bist uns was Besonderes.
Ja.
Und natürlich ist es dann halt an queeren Orten für uns irgendwie auch gut, einen Austausch zu haben. Beziehungsweise sind ja da halt eben auch Fragen ganz anders akzeptiert. Also das merkst du jetzt ja selber, so bei dem Frühstück oder so spricht man ja natürlich auch über, wie habt ihr es gemacht und so. Und das finde ich, es ist da halt ein ganz anderer Raum, als wenn ich permanent irgendwie von Heten gefragt werde, so nach dem Motto, wie habt ihr es gemacht und wie geht das?
Und wurdest du auch so viel gefragt?
Ja, schon.
Also ja, schon. Ja.
Also ich gefühlt in jedem Gespräch so. Also sobald es irgendwie Thema ist, dass wir zwei Frauen, also zwei Mamas sind, ach, wie habt ihr das denn jetzt hingekriegt?
Ja, genau.
Ja, das nervt mich auch sehr.
Ja, auch so halt teilweise einfach fremde Leute, die man gar nicht kennt, die dann halt so nach so krassen Details fragen. Ich denke, man googelt das. Also ich bin hier nicht die Aufklärungsperson. Keine Ahnung, google es, wie es geht.
Voll,
also, ich muss halt nicht Leuten biologisch erklären, wie es geht. Irgendwie, weil das ist ja schon, bei Heten wird auch nie gefragt, wenn die durch Samenspende schwanger geworden sind.
Denke ich auch mal, wenn man dann irgendwie so die 40-jährigen Mütter auf dem Spielplatz trifft. Ich meine, nichts gegen alte Mütter so, ne? Aber da gehe ich da auch nicht hin und sage, ach Mensch, hat es denn bei dir noch funktioniert? Oder in welcher Klinik warst du so? Also das wäre doch total grenzüberschreitend, oder? Also das würde ich auf keinen Fall tun, aber ist doch bei mir genauso grenzüberschreitend.
Ja, und ansonsten so danach, also würde ich jetzt, also wir haben ehrlich gesagt auch viel nicht gemacht. Also ich habe keinen Rückbildungskurs gemacht, wir haben keinen PKIP, wir haben keinen Delphi, wir haben keinen Babyschwimmen.
War ja auch mitten in der Corona-Zeit,
ja,
ne?
Ja, genau, war auch mitten in der Corona-Zeit. Also wir haben das alles nicht gemacht, wo man halt ja auch, da würde ich schon sagen, da wäre man, glaube ich, öfter noch so mit so Fragen konfrontiert. Aber jetzt auch so mit der Hebamme oder sowas, da waren wir jetzt immer total zufrieden. Also vielleicht hatten wir auch einfach wirklich nur Glück, das kann sein, aber...
Na, ich denke immer, es geht ja auch nicht nur um die Diskriminierungserfahrung, also im Sinne von, also nur weil sich jemand, also es geht mir nicht darum, dass es so ein Angebot geben muss, damit man nicht diskriminiert wird. So. Also natürlich können irgendwie Menschen, die sonst auch heterosexuelle Paare betreuen, genauso gut ein lesbisches Paar betreuen. Aber ich finde das, also für mich zumindest hat es immer nochmal auch einen Unterschied gemacht, mit Menschen zu sprechen, die wissen, wovon ich rede. Also eben die diese Erfahrungen teilen, so dieses ständige Nachfragen nach dem Spender beispielsweise. So, ne? Das ist was mich irgendwie total nervt. und ich mich da irgendwie jedes Mal so, ja, so blöd mitfühle und das dann einfach gut finde, wenn ich das teilen kann mit Menschen so, ne? Und dass man da irgendwie so Erfahrungen austauschen kann. Wie geht euch das? Irgendwie findet ihr das auch doof oder bin ich da irgendwie blöd und stell mich an und so, ne? Also, dass man in so einer Art Austausch gehen kann.
Ja.
Das ist für mich zumindest sehr, sehr wichtig. Genau, jetzt muss ich mich nochmal kurz sortieren, weil ich. Stimmt. Das war was, was ich auf jeden Fall noch.
Da können wir auch, also da haben wir uns auch erfolgreich gewehrt.
Ja. Ihr habt euch gewehrt gegen die Stiefkindadoption?
Nee. Zumindest gegen die ganzen Formulare. Ja. Also dieses ganze Prozedere, das haben wir tatsächlich nicht so durchgezogen, wie es angeordnet war.
Ach so, interessant. Aha.
Genau, also ich weiß gar nicht mehr, was sind denn alles diese Dokumente. Also es geht ja irgendwie los beim polizeilichen Führungszeugnis, glaube ich, und Gesundheitscheck und Finanzen, glaube ich, die offengelegt werden müssen. Und ja, dieser Lebenslauf oder wo ja dann auch so
Lebensbericht
oder auch so Hilfsfragen ja dann mitkommen. So was verbindet die Antragstellerin mit dem Kind und so. Und da habe ich halt zu Edita gesagt, sorry, das kann ich nicht. Ich schreibe das nicht.
Mhm.
Und und so lag das dann erstmal so ein bisschen brach, ne?
Ja. Und dann habe ich halt offiziell eine Beschwerdemail dahin geschrieben.
Genau, wir haben uns dann.
Wohin?
An die Adoptionsvermittlungsstelle.
Ah, ja.
Genau. Also jetzt in Nord ist halt für uns zuständig. Da habe ich halt dann hingeschrieben, dass wir diese ganzen Unterlagen bekommen haben, dass wir halt aber ja auch, es gibt ja den Aktionsplan gegen, also oder für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Stadt Hamburg, wo ja halt eben auch drin steht, dass das Adoptionsverfahren, wenn möglich, beschleunigt werden soll und so. Darauf habe ich mich dann halt nochmal berufen und habe halt gesagt, dass sie bitte nochmal prüfen sollen, welche Dokumente sie wirklich von uns benötigen.
Genau, interessant, ja.
Und da kam erstmal gar nichts. Aber Schweigen. Und dann war es so, dass ich jetzt in diesem frühen Sommer musste ich jeden neuen Personalausweis beantragen und dann in dem Zusammenhang habe ich gesagt, okay, dann beantrage ich jetzt, wenn ich schon mal bei der Stadt bin, dann eben das polizeiliche Führungszeugnis. Dann kann das da schon mal hingeschickt werden. Ja, und daraufhin kam dann ein Brief und dass sie sich bedankt haben, dass wir nun das polizeiliche Führungszeugnis geschickt haben und dass sie uns mitteilen können, dass sie von dem Lebenslauf absehen und auch von allen anderen. Wir mussten dann nur noch so einen ganz kleinen, basalen Fragebogen ausfüllen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war
wirklich persönliche Daten.
Okay. Ja, genau. Und dass sie uns entweder einladen, zu ihnen dazu kommen oder dass eine Mitarbeiterin halt hierher kommt und wir dann eben dieses Gespräch führen können.
Ach, toll.
Ja.
Ja.
Und oh, das war... Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, wie toll das war,
diesen
Brief aufzumachen und dass ich diesen Lebensbericht nicht schreiben musste.
Ach, total.
Ja. Also es war eine Befreiung, wirklich, es war großartig.
Ja.
Also ich war richtig, richtig happy.
Ja.
Genau. Ja, und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir da hinfahren mit unseren Kindern. Ja,
das Gespräch dort war ehrlich gesagt eine Katastrophe.
Und das nach der schönen Erfahrung.
Ja, aber es lag, das sind halt einfach auch Behörden, die, also uns wurde halt mitgeteilt, dass unser Fall ein Präzedenzfall ist und sie deswegen sehr viel in ihrem Team darüber gesprochen haben. Ich dachte, okay, schön, wow, Applaus. Deswegen
ihr seid bestimmt das erste lesbische Paar, was eine Adoption beantragt.
Ja, ich glaube, was sich beschwert hat. Das,
ja,
anscheinend. Genau,
ja. Ja, und deswegen wurden dann halt auch eben uns eine andere Mitarbeiterin zugeteilt, die halt mehr Erfahrung hat und so, wo ich auch so dachte, ah, okay, krass, also es scheint da wirklich abgegangen zu sein in der Stelle. Und dann, dass sie sich halt eben dazu entschlossen haben, halt bestimmte Dokumente zu verzichten und jetzt halt eben auch nur noch das Gespräch führen, ohne Gesprächsleitfaden
das ist im Grunde nur pro forma.
Das ist ein pro forma Gespräch, weil sie werden sowieso nicht schreiben, dass sie der Adoption nicht zustimmen.
Ja.
Genau. Aber dieses Proforma-Gespräch, da dachte ich mir auch so, Leute, ihr müsst euch halt irgendwie Gedanken machen.
Trotzdem vorbereiten.
Ja, ihr müsst euch halt trotzdem vorbereiten. Also teilweise wusste sie da nicht, wer ist. Sie wusste nicht, also, und das, sie hat das alles in den Unterlagen, wer ist, wer wann geboren ist, wer wo geboren ist, welchen Beruf wir ausüben. Sie hat es permanent durcheinander gebracht, wo ich dachte, okay, sorry, so schwer ist das nicht. Dann hat sie halt eben in einer Tour auch immer nach dem Spender gefragt, ob wir den kennen, ob wir Fotos haben, dass wir die Fotos speichern sollen, damit die Kinder später die Fotos sehen, weil es ist immer sehr wichtig für die Kinder, das zu sehen, wo ich denke, hä, was weißt du, was wichtig für die Kinder ist? Also das können wir entscheiden. Dann hat sie auch uns irgendwie versucht, permanente Erziehungstipps zu geben, mit welchen Büchern wir lesen sollen, wo queere Familien vorkommen, wo ich dachte, sorry, wessen Lebensrealität ist das? Also ich glaube, wir wissen besser, welche Bücher wir mit unseren Kindern lesen, als jetzt eine Behördenmitarbeiterin, die uns erklärt, da gibt's so ein tolles Buch, was ist alles Familien? Da ist, sind ganz viele diverse Familien abgebildet, da sind auch Sie drin. Ja, danke. einfach mal... Für nicht? Naja, dann hat sie halt irgendwie immer nur noch betont, wie lange wir ja zusammen sind.
Genau.
Es hat sie, glaube ich, in jedem Satz gesagt, oh, sie sind schon fast 10 Jahre zusammen, das ist ja aber auch eine lange Zeit. Ich dachte, ja, okay, und jetzt? Was hat das für eine Relevanz?
Überraschung oder was? So,
es gibt Paare, die irgendwie lange zusammen sind. Naja, und irgendwie dann hat sie auch noch, ja, dann hat sie halt auch permanent nach diesen ganzen Babygruppen gefragt, wo wir halt überall nicht drinne waren. Dann hat sie auch nochmal gesagt, das ist schlecht, wir sollen da rinne, wir sollen da rein, wir sollen uns auch mit vielen Familien verhalten.
Okay, also alles falsch, aber sie widerspricht der Adoption trotzdem.
Nee, genau. Ja, und wir sollen uns auf jeden Fall auch mit queeren Familien vernetzen, weil das ist total wichtig.
Ah ja.
Genau, und dann hat sie doch noch zu mir gesagt, ja, und also sie fühlten sich nur diskriminiert, so sagte sie das zu mir. Ich so, ja. Das fand ich eigentlich am allerbesten,
ja,
wie sie das sagte.
Ja, also überrascht auch, oder was?
Ja, glaube ich, überrascht dann auch, dass ich es dann nicht relativiert habe, sondern einfach gesagt habe, ja. Und ich bin dann auch relativ schnell emotional geworden, weil mich wirklich dieser Lebensbericht, ich glaube, sie hat es dann verstanden, dass es einfach, ich meine, wir haben uns zusammen entschlossen, eine Familie zu gründen.
Mhm.
Und mich dann zu fragen, was mich mit den Kindern verbindet. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn da anfangen?
Ja.
Also,
sie hat sich einfach ganz tief verletzt.
Ja, ja, genau.
Ja. Ja, das ging uns auch so. Das finde ich irgendwie auch faszinierend, weil, also vorher dachte ich so, naja, meine Güte, du füllst halt so einen Lebensbericht aus. Und als ich dann dabei saß und diese Fragen hatte, dachte ich genauso, boah, was.
Krass, ne?
Ja. Was soll mich schon mit diesem Kind verbinden? So, seit Zeugung liege ich irgendwie neben diesem Bauch und spreche mit dem Kind. Was soll mich denn verbinden mit dem? Also, was ist denn da?
Ja.
Was soll man da schreiben? Ja, klar, ja. Total. Ja, ja, kann ich total nachfühlen. Ja. Ja, aber das ist auch schön, dass sie dann da zumindest Abstand genommen haben, auch wenn sie es dann ja erfolgreich wieder
ja, sie hätten
aufgeholt
ja,
haben.
Sie hätten sich ja einfach Gedanken machen müssen, was sie in dem Gespräch wollen. So. Und ja. Dann, es ist ein formales Gespräch, das ist okay, dann können sie sich 5 formale Fragen ausdenken.
Hm.
Meinetwegen sollen sie fragen, was verbindet sie als Paar, wie sehen sie, reden sie über ihre Kinder, was denken sie, was das für ein Charakter ist oder keine Ahnung, was denken, sollen sich 5 Fragen ausdenken, so. Aber nicht irgendwie so ein weirdes Gespräch führen, wo, also wir haben uns krass unwohl gefühlt, ich wollte da einfach nur weg, weil ich dachte, woraus läuft es jetzt hier raus, so, also irgendwie mir Erziehungstipps zu holen von einer Person, die uns einfach nicht kennt, brauche ich nicht.
Ja.
So.
Und nach denen du nicht gefragt hast, ne?
Nee, ja. Genau.
Ja.
Das
stimmt, ja.
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 Ach, verrückt.
Naja,
also,
zumindest jetzt ist es. Also wir haben jetzt auch den vorläufigen Bescheid davon,
nicht da den Beschluss.
Musst du dir nochmal vor Gericht auch?
Ja.
Mhm. Ah, genau, okay. Nicht drin, aber das war ja also was Unspektakuläres. Die hat,
ja, da haben es 5 Minuten mal wieder drin. Nee, die hat nur gesehen, ja, eine Adoption ist was ganz Wichtiges, deswegen müssten sie einmal hier vor der Richterin.
Ich muss sie einmal sehen.
Ich muss sie einmal sehen. Okay.
Hi. Das war dann auch Hamburg Nord, ne?
Ja, nee, also doch. St. Georg.
St. Georg
ist das. Ah, okay. Genau. Ah ja, mit denen haben wir ja nicht so gute Erfahrung, aber gut. Also sehr unterschiedlich jeweils bei den Adoptionen, aber bei der ersten war es halt ziemlich blöd. Da hatten wir so ähnliches Gefühl wie ihr beim Jugendamt, ne? Dass sie da irgendwie uns belehrt hat und mir erzählen wollte. Ich habe den Lebensbericht ja auch als so sehr diskriminierend empfunden und habe das auch so vorangestellt irgendwie im Bericht und das hat sie mir dann vor Gericht vorgehalten, dass ich mich bitte nicht diskriminiert zu fühlen habe. Das sei ja vor so und so langer Zeit alles noch viel schlimmer gewesen. So what? Das ist trotzdem immer noch.
Ist trotzdem immer noch schlimm.
Freuen Sie sich doch, dass Sie jetzt adoptieren können, meinte sie. Ja,
ja, okay, krass. Also wenn man sich über minimale Rechte freuen soll, dann ist es auch einfach.
Na, ich finde, es widerspricht sich auch nicht. Ich kann mich auch darüber freuen, dass ich sie adoptieren darf.
Genau, aber
trotzdem, so.
Ja.
Und es ist und bleibt trotzdem diskriminierend, dass ich noch adoptieren muss. So, das ist halt ein Schritt auf dem Weg, aber wir sind halt trotzdem nicht da. Das, ja,
ja.
Gut, da sind wir uns ja eh einig. Widersprochen habe ich übrigens tatsächlich auch beim Jugendamt, aber wir sind bei Mitte. Vielleicht ist das dann der Unterschied, weil ich habe vom Behördenleiter dann einen Brief zurückbekommen, dass ihm das leid tut, aber dass das schon sein muss, dass wir alles ausfüllen müssen und dass er alles nochmal haben muss. Bei der dritten Adoption. Das war vor, der ist 2019 geboren.
Okay.
Na, weil ich hatte ja schon alle Unterlagen einmal eingereicht, ne? Es ging darum, dass ich sie nochmal.
Ja,
auch nochmal ein Lebensbericht. Ja, was hat sich da wohl geändert? Na gut, wir haben jetzt zwei Kinder mehr als vorher, aber sonst.
Ja, krass.
Ja, abschließend habe ich eigentlich immer noch mal so, versuche ich immer noch mal so Formulierungen oder zu gemeinsam zu formulieren oder gemeinsam Formulierungen zu finden, was man an die Politik oder auch an Gesellschaft für Forderungen aufmacht. Ja, habt ihr Lust, da noch mal was zu sagen? Sagen?
Ich weiß es gar nicht,
habt ihr schon vor?
Ja, wir haben tatsächlich schon
vorgearbeitet. Was sind denn eure Wünsche?
Naja, also zum einen wollen wir ja auf jeden Fall, dass diese Stiefkindadoption aufhört. Also das muss geändert werden, das Abstammungsrecht. Es geht ja, halt das eben nicht, dass nur weil ein Frauenpaar miteinander verheiratet ist, eben noch eine Stiefkindadoption durchgeführt werden muss. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Ist ja jetzt im Prozess. Mal sehen, wie der Prozess endet. Ja, der zweite Punkt war, das ist ja zum einen natürlich eine Forderung an Behörden, aber halt auch generell einfach an alle, ja, Dokumente geschlechtsneutral halt zu formulieren. Ja. Also das ist nicht schwierig. Die Elterngeldstelle macht es ja. Da steht Elternteil 1, Elternteil 2. Und so kann es in jedem Dokument stehen. Es muss nicht immer Mutter und Vater da stehen.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall auch eine Forderung, die wir haben.
Genau, und tatsächlich das mit dem finanziellen Fonds, mit einer Unterstützung, dass man da irgendwie, ich habe jetzt auch keine Lösung, aber dass man...
Dass sie einfach Gedanken darum gemacht wird, halt eben Frauenpaare bei der, Kinderwunschbehandlung zu unterstützen. Und sei es durch einen Fonds oder andere Sachen, auf jeden Fall muss das...
Naja, auch durch Informationen nach dem, was ihr so erzählt habt. Ja. Ne? Also einerseits die Informationen, Beratungsstellen vielleicht...
Ja,
also ich finde, in Hamburg braucht es eine solide Finanzierung von queeren Projekten für Familien. Weil ich finde, es geht nicht, dass in Hamburg alles auf Ehrenamtlichkeit basiert. Also dafür ist Hamburg eine zu große Stadt, dafür gibt es zu viel, also ja, einfach auch einen zu großen Bedarf. Und es braucht einfach Beratungsangebote, Vernetzungsangebote, die halt eben auch von der Stadt finanziert sind oder von den Bezirken. Ist mir dann auch egal, wer dafür zuständig ist, aber es braucht da eine grundständige Finanzierung.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, vielen Dank euch für das nette Gespräch.
Ja,
danke, dass wir dabei sein dürfen.
Das war Familie Queer gedacht. Wie schön, dass du dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast oder Ideen und Vorschläge für Themen, dann schreib mir gerne unter queergedacht@queere-familien-hamburg.de oder folge mir auf Instagram unter familie.queergedacht. Wenn du magst, bewerte mich gerne auf einer der Podcast-Plattformen, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Und jetzt wünsche ich dir und deiner Familie, wie auch immer diese aussehen mag, einen bunten Tag. Bis bald, Dortchen.